Jesus ist meines Lebens feste Zuversicht. Jesus, so hieß das in dem Lied. Und die Überschrift, die ich gewählt habe für diese Predigt, ist: Jesus ist meines Lebens feste Sicherheit. Das ist ein starker Satz. Doch was bedeutet es eigentlich konkret? In guten Zeiten ist es leicht, so etwas zu sagen. Aber was ist, wenn Kritik kommt, wenn Beziehungen bröckeln? Oder was ist, wenn wir an uns selbst verzweifeln? Ist das dann nur eine fromme Floskel oder trägt diese Aussage auch im Alltag? Wir wollen heute Morgen versuchen, uns diesen Fragen zu nähern und in den Text zu schauen. Der Predigttext für heute, sind die letzten Verse aus der Schriftlesung, die wir eben hatten. Und ich möchte ab Vers 26 nochmal lesen, darauf beziehen wir uns in der Predigt jetzt. Da heißt es: Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der Apostel Paulus, als er diesen letzten Abschnitt schreibt, er macht erstmal klar, was in der Berufung Gottes nicht der Regelfall ist. Es ist nicht die Regel, dass dort viele Weise nach dem Fleisch sind. Weise, das ist das, was die Gesellschaft in der damaligen Zeit, in unserer Zeit, in der Zeit, in der man lebt, gerade für das Richtige, für das, was man anerkennt, hält. Etwas, was da gerade so allgemein akzeptiert ist und man sagt, jo, das ist so der Weg, den wir heute gehen. Nach dem Fleisch bedeutet hier, der von Gott autonome und selbstgenügsame Mensch in seiner Klugheit, in seiner Bildung, in seiner Rhetorik. Man muss also nicht weise nach dem Fleisch sein, so möchte Paulus hier sagen, um dieser Berufung Gottes teilhaftig zu werden, um dabei zu sein. Und das ist gut so, dass es nicht so ist. Er sagt, das sind nicht viele Mächtige. Das sind diejenigen, die bedeutenden politischen Einfluss in der Gesellschaft nehmen können oder auch haben. Das sind nicht viele Edle, nicht solche, die in der Gesellschaft eine gewisse Stellung schon eingenommen haben oder eine gewisse Stellung sich erarbeitet haben, auf jeden Fall, die dann jeder kennt und ihre Meinung ist dann gefragt und steht in allen Zeitungen. Paulus möchte sagen, diese Dinge, die für die Berufung nicht so wichtig sind oder quasi gar nicht wichtig sind, sie zählen ja nur bis zum Tod. Danach ist es ja egal, wie weise und wie bedeutend man war. Danach zählt das nicht mehr. Mit dem Tode tritt etwas Neues ein. Und dann führt der Apostel aus, was im Kontrast dazu bei der Berufung Gottes der Regelfall ist, ab Vers 27, nämlich das Törichte dieser Welt, was die Gesellschaft so gerade nicht unbedingt anerkennt oder sogar ablehnt, das Schwache dieser Welt, solche, die in der Gesellschaft nur unbedeutend bis gar keinen Einfluss haben, und das Unedle und Verachtete der Welt, solche, die keine hervorgehobene gesellschaftliche Stellung haben, die sind gefragt, wenn es um Berufung geht. Denn diese können in Christus Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung bekommen. Und diese Dinge haben Bedeutung jetzt im Leben und natürlich auch über den Tod hinaus. Das macht sie so unterschiedlich von den anderen Dingen. Das macht sie so wichtig. Wir merken, das ist von der Qualität her ein totaler Unterschied. Ob man das eine hat oder das andere hat. Die Berufung ist das, was zählt. Das Fazit in Vers 31. Wer sich rühmt, soll sich des Herrn rühmen. Wer also zeigen will, dass er in seinem Leben etwas wirklich Wichtiges und Wesentliches erreicht hat und bekommen hat, der soll auf die Weisheit von Gott, auf Gerechtigkeit, auf Heiligkeit und Erlösung zeigen und nicht auf seine irdischen Errungenschaften, die da sein können, aber die für die Ewigkeit nicht so viel Bedeutung haben, wie Klugheit, Reichtum und Einfluss. Wir merken, in diesen Versen steckt eine sichere Lebensausrichtung auf Christus, denn die Dinge, die wirklich bleiben, sie sind in der Berufung in Christus da. Die können wir uns nicht erarbeiten. Diese Verse begleiten mich schon einige Jahre. Ich hatte damals ein Buch gelesen, in dem diese Verse zitiert und angewendet wurden und öfter darüber nachgedacht. Dieses Buch heißt »Von Kritik lernen, ohne verletzt zu sein«. Diese Verse wurden dort unter der Überschrift »Wir brauchen einen sicheren Ort«, wenn es um Kritik geht, die wir bekommen, angewendet. Dieser Ort der Sicherheit in Jesus Christus gibt mir die Möglichkeit, die gegen mich gerichtete Kritik eben verletzungsfrei annehmen zu können, weil ich ja etwas in ihm habe. Diesen sicheren Ort gibt es nur in Jesus, weil alle anderen Sicherheiten, die irgendwie versprochen und aufgebaut werden, sie sind am Ende doch brüchig. Wir haben ja gerade den größeren Abschnitt im Zusammenhang ab Vers 10 gelesen und auch gehört. Da wird einem schnell klar, der sichere Ort in Jesus ist natürlich viel weiter anzuwenden als nur auf Kritik, auf diesen Bereich der Kritik, die wir bekommen können. Denn es geht ja weiter. Es geht bis zur Erlösung, so heißt es in Vers 30. Das ist etwas sehr Bedeutendes, etwas Entscheidendes im Leben. Paulus stellt es klar heraus, der sichere Ort für unser Leben ist in Christus. Und Christus ist nicht ein sicherer Ort, den es neben anderen sicheren Orten geben kann, sondern er ist der einzig wirkliche sichere Ort. Und er ist der letzte Ort, der stehen bleibt, auch dann, wenn alle anderen Sicherheiten wegbrechen sollten. Deswegen heißt es in Vers 30, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Wer also auf diesen Säulen steht, die in Christus sind, der hat die letzte Sicherheit, die er im Leben und auch im Tode braucht. Schauen wir auf den Apostel Paulus. Die Welt damals um ihn herum war für ihn persönlich kein sicherer Ort. Paulus reiste herum und verkündigte das Evangelium von Jesus Christus. Die frohe oder gute Botschaft wurde in seiner Gesellschaft damals, so sagt Paulus, mehrheitlich eher so als dumm gesehen. Man sagte, wie kann man so etwas glauben? Und wie kann man das auch nochmal so öffentlich sagen? Wie kann man so rumfahren, von Gemeinde oder von Ort zu ziehen und immer wieder davon sprechen? Dabei ist das doch eine Torheit. Es wurde abgelehnt, es wurde belächelt, es wurde auch gewaltsam bekämpft. All diese Dinge hat Paulus da erlebt. Und er musste feststellen, die Welt, in der er lebte, in der er sich bewegte, sie war kein sicherer Ort. Besonders anstößig war die Sache mit dem gekreuzigten Erlöser. Aber Paulus sagt, denen, die verloren gehen, also verloren im Hinblick auf die Ewigkeit, auf das Leben nach dem Tod, ist es eine Torheit, was ich sage. Denn sie sagen, vergiss es ist peinlich, so etwas Dummes zu denken und zu glauben. So etwas gibt es nicht, so etwas muss weg. Das wurde rundum überwiegend abgelehnt. Andererseits, sagt Paulus, es ist für diejenigen, die gerettet werden, also gerettet werden im Hinblick auf die Ewigkeit, auf das Leben nach dem Tod, der Garant eines sicheren Ortes in Zeit und Ewigkeit, so wie es in Vers 18 steht. Wir merken, unterschiedlicher kann man die Sache mit der Botschaft eines gekreuzigten Messias nicht bewerten. In der Sichtweise, die Paulus so verkündigte, wurde die Gesellschaft damals in zwei Lager geteilt. Und Paulus und die Christen, sie waren in der Minderheit. Sie waren diejenigen, die nicht anerkannt waren. Und er stand trotzdem dazu. Aber nicht nur die Gesellschaft damals. Auch die christliche Gemeinde in Korinth war kein sicherer Ort. Leider war es so gewesen. Wir haben in Vers 10 gelesen, die Gemeinde lebte in einer inneren Spaltung, obwohl sie eine Gemeinde Christi waren. Und trotzdem schauten sie auf den herab und die einen sagten, ja, du bist wahrscheinlich so mit Paulus, ich bin mit Christus. Das ist unschlagbar. Und so trennten sie sich voneinander, so schieden sie sich voneinander, obwohl sie eine Gemeinde waren. Eigentlich sollte ja die Gemeinde ein hohes Maß an Sicherheit bieten, denn sie selbst ist ja die Gemeinde von Jesus Christus, der ja die letzte Sicherheit, so wie Paulus das hier schreibt, der ja die letzte Sicherheit in sich birgt. Und wir fragen uns natürlich, wie kann es sein, dass die Praxis in Korinth so weit entfernt ist von dem, was eigentlich sein soll? Warum gibt es so etwas? Vielleicht ist es eine einfache, aber naheliegende Antwort. Auch die Gemeinde ist kein letzter sicherer Ort. Sie gehört zu den vorletzten Sicherheiten. Die letzte Sicherheit ist in Christus, wo man Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung bekommt. Man besitzt diese Sicherheit nicht so als Eigentum, als würde sie einem selbst gehören, sondern weil man zu Christus gehört, lässt Christus mich an dieser Sicherheit teilhaben, die er selbst ist. Er bürgt dafür. Ich würde das gern einmal mit einem Beispiel verdeutlichen. In der Nordsee gibt es ungefähr 500 von diesen Bohrinseln. Und sie dienen dazu, Erdöl oder Erdgas zu fördern. Sie sind also vereinfacht gesagt so aufgebaut, wie man das auf dem Bild sieht. Und zwei wichtige Unterschiede gibt es in den Teilen. Und zwar, einmal sind da die Säulen, die jetzt so rot hinterlegt sind. Die reichen bis zum Boden. Sie tragen die Plattform mit dem Bohrturm und allen anderen notwendigen Dingen, damit das Ganze eben ein Funktionieren des Ganzes ergibt. Das, was jetzt grün ist, das liegt auf den Säulen und eben nicht andersrum. Also es braucht immer beides, die grüne Plattform mit ihrer Technik und die tragenden roten Säulen. Trotzdem gibt es zwischen den Grün und Rot einen wesentlichen Unterschied. Wenn im grünen Bereich dieser Bohrinsel irgendetwas nicht funktioniert, dann kann man das reparieren. Die Säulen, die stehen fest, die tragen das. Und in der Zeit kann oben alles Mögliche gemacht werden, Teile ausgetauscht werden, Sachen wieder in Ordnung gebracht werden, wie auch immer, damit es am Ende wieder läuft. Wenn die roten Säulen aber brechen sollten, dann wird das Ganze einfach ins Meer stürzen. Dann wäre es egal, ob auf dem grünen Bereich alles super funktionieren würde und alles richtig läuft, es würde auch ins Meer stürzen. Es wäre dann einfach weg. In diesem Sinne steht der rote Bereich für die letzten Dinge, die wir in Christus haben, und der grüne Bereich für die vorletzten Dinge. Die letzten Dinge ist nämlich das, was nach dem Tod auch noch trägt. Aus ihm aber kommt es. In Vers 30 haben wir da gelesen, dass wir da Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung haben. Das sind Dinge, die du brauchst, um im Tode die Sicherheit zu haben, in Ewigkeit bei Gott zu sein. Diese Dinge hast du nur, wenn du in Christus bist. Denn Christus verkörpert die Weisheit von Gott, was die meisten in der Gesellschaft als Dummheit sehen und nicht anerkennen. Er ist gerecht, er ist heilig, er ist ein Erlöser. Deswegen hat der Apostel Paulus, als er die Botschaft verkündigte, keine andere Botschaft zur Erlösung anbieten können als die Botschaft vom Kreuz, obwohl es den meisten als eine Torheit erschien. Er sagte, es geht nur so, sonst stehen die Säulen nicht. Sonst kippt alles weg. Er hat das getan, obwohl es die meisten als unpassend abgelehnt haben. Aber für ihn gab es da keine Abkürzung. Es gab für ihn da keinen Rabatt im Sinne einer interreligiösen Verständigung oder einer Religionsvermischung, dass irgendwo überall etwas Wahrheit ist. Er hat gesagt, in Christus liegt die Sicherheit der letzten Dinge, Punkt. Und dafür gibt es keine Alternativen. Deswegen können wir Paulus gut verstehen, auch wenn wir seine anderen Briefe lesen, dass er so für diese Säulen kämpft. Und da versteht er auch keinen Spaß, wenn er darüber spricht. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen, wenn er über die Säulen spricht, wenn er über die Erlösung in Christus spricht. Da kann man nicht so oder anders denken. Diese grünen Dinge, ich habe die jetzt einfach mal einige aufgeschrieben, die quasi so auf der Plattform sind, oder die Plattform sind, und diese Liste könnte noch erweitern. Die sind natürlich alle wichtig und alle richtig und alle gut für unser Leben, und sie gehören ja auch unbedingt zur ganzen Plattform. Aber was bei den grünen Dingen wichtig ist, sie taugen nicht dafür, Säulen zu sein. Sie können nicht das ersetzen, was wir haben, wenn wir in Christus sind. Menschen scheitern oft in ihrem Leben, wenn die grünen Dinge zu Säulen erklärt werden, die das Leben tragen sollen. Denken wir an Geld und Vermögen, das ist ja eins der Punkte da drin. Geld und Vermögen können in einer Wirtschaftskrise davonschwimmen, so wie man sprichwörtlich so seine Felle davonschwimmen sieht. Es kann sein, dass man heute viel hatte und morgen einfach gar nichts mehr hat, weil wer Geld und Vermögen zu seiner Säule macht, das hält nicht. Die Gesundheit kann altersbedingt eingeschränkt werden oder sogar zerbrechen. Unheilbare Krankheiten, die einen erreichen können, so plötzlich und ungefragt, stellen das Leben auf den Kopf. Mein Beruf oder die Karriere, meine Bildung, sie können aus persönlichen Gründen oder auch aus wirtschaftlichen Gründen plötzlich ausfallen. Freunde kann man durch Meinungsverschiedenheiten verlieren. In der großen Pandemie jetzt sind viele Freundschaften in die Brüche gegangen, weil vorletzte Dinge zu Säulen gemacht wurden. Aber sie taugen nicht dafür. Und plötzlich hatte man sich nichts mehr zu sagen, weil andere Dinge waren jetzt plötzlich tragend für Leben und Glauben, wie man damit umgehen muss, was das alles bedeutet und so weiter. Auch Familien können als Sicherheit ausfallen, wenn Beziehungen zerbrechen. Die Gesellschaft fällt oft als Ort der Sicherheit aus, weil sie kann nicht für jeden so einen Rahmen bieten, in welchem der Einzelne sicher und gut und versorgt leben kann. Man kann in der Gesellschaft sogar Ablehnung und Anfeindung oder sogar Verfolgung erleben. Auch die Gemeinde in Korinth war als sicherer Ort ausgefallen, denn es gab dort Spaltungen. Und darüber haben wir ja schon gesprochen. Und dann merken wir, wer darauf gesetzt hat, dass es eine intakte Gemeinschaft dort von Anfang an ist, wenn das die Säulen gewesen wären, dann würde man eine ganz schöne Bauchlandung hinlegen. Priorität für Paulus war, die roten Säulen, sie müssen stehen. Die Probleme auf der grünen Plattform können dann Schritt für Schritt repariert werden. Für die Praxis kann das bedeuten, bei versagenden Dingen im grünen Bereich zuerst schauen, ob die roten Säulen erst stehen, ob man da fest drauf steht, auf Christus, und auf Basis dieser Säulen dann beginnen, im grünen Bereich zu reparieren und zu verändern. Und nicht andersherum. Jesus hat das auch so gemacht. Wir beobachten kurz mal Jesus bei der Heilung eines Gelähmten in Kapernaum, Markus 2. Da wird ein Gelähmter von seinen Freunden durch die Decke heruntergelassen. Da ist so ein Haus, das ist voll, alle stehen in dem Raum. Durch die Tür kommt man nicht mehr, also gibt es nur die Möglichkeit, den von oben hereinzulassen. Es ist klar, die lassen den rein, damit er ihn gesund macht. Aber Jesus sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Leute sind total perplex. Warum eigentlich? Wir wollen doch auf der grünen Plattform etwas verändern. Aber was hat Sündenvergebung damit zu tun? Und weil Jesus dann klar machen will, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist und Sünden vergeben kann, dann heilt er auch diese Menschen. Aber er macht klar, zuerst in der letzten Konsequenz ist es wichtig, dass die Säule steht, dass die Sünden vergeben sind. Und dann kümmern wir uns um die anderen Dinge. So wird es dann erst richtig. Erlösung durch Sündenvergebung gibt es nämlich nur über die Säulen in Christus und nicht über eine Heilung auf der Plattform, in diesem Bild gesprochen. Schauen wir einmal auf die Ethik. Die Ethik ist ein Übungsfeld für das Leben eines Menschen in Christus. Die Ethik sagt uns, wie man sich verhalten soll, auch als Christ, wie man im Alltag leben soll, was man tun soll, was man nicht tun soll. Paulus hat das auch immer wieder angesprochen. Wenn man den Korintherbrief weiterliest, dann merkt man, da ist ganz viel anzusprechen. Da waren sehr viele Dinge auf der grünen Plattform im Argen gewesen. Die mussten alle noch angegangen werden. In Kapitel 1, Vers 8 schreibt der Apostel Paulus, der euch auch festigen wird, bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wie kann Paulus von so einer Gemeinde in Korinth so etwas sagen? Ich merke, Paulus hat gar keine Panik. Warum? Weil er sagt, Leute, zuerst kümmern wir uns, dass die Säulen stehen, und dann arbeiten wir auf der Plattform, damit die Dinge wieder in Ordnung kommen. Nicht, dass die ganze Sache dann vorher ins Meer kippt. Wohl dem, der dann in Christus durch die Botschaft über den Gekreuzigten die letzte Sicherheit, diese Säulen, niemals verliert. Es ist wichtig daran, in erster Linie festzuhalten. Die Kirchen in Deutschland verlieren an Bedeutung. Und es gab neulich mal ein Interview mit Julia Klöckner, sie ist jetzt die Bundestagspräsidentin, die neue Bundestagspräsidentin. Und sie hat darauf hingewiesen, dass es wichtig wäre, dass die Kirchen wieder sich um die wirklichen Glaubensdinge kümmern sollten und nicht in erster Linie um Politik. Also wenn ich sie richtig verstanden habe, dann wollte sie sagen, ihr lieben Kirchen, kümmert euch bitte um die Säulen zuerst und nicht zuerst um die Plattform. Und dafür hat sie sehr viel Kritik bekommen, weil für viele Menschen ist das viel attraktiver, sich um die Plattform zu kümmern, sich um politische Dinge zu kümmern, anstatt sich um die Säulen zu kümmern. Und sicherlich würde die Kirchen auch wieder mehr Bedeutung haben, wenn sie da umschwenken würden und sich wieder um die Säulen kümmern würden, was in Christus Jesus ist und nicht nur, was wir da drauf bauen können, was dann auch eben auch wichtige Dinge sind, aber zuerst eben die Säulen müssen stehen. Kommen wir auf die Frage aus dem Buch zurück, das ich am Anfang erwähnt hatte. Wie kann ich von Kritik lernen, ohne verletzt zu sein? Und was hat das damit zu tun, dass Christus meine Weisheit von Gott und meine Gerechtigkeit und meine Heiligkeit und meine Erlösung ist? Wenn ich kritisiert werde, dann wird an mir gerüttelt. Manchmal so ein bisschen, aber manchmal so ganz ordentlich, dass ich nicht mehr weiß, wo rechts und links ist. In der Kritik lässt man mich wissen, oder ich empfinde es auch nur so, unterschiedlich, dass man sagt, du bist ja gar nicht so gerecht und du bist auch gar nicht so heilig, wie du immer so tust. Und dann fühle ich mich natürlich in Frage gestellt. Und wenn aber meine Säulen in Christus stehen, wenn ich weiß, er ist meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit, meine Erlösung, das ist meine Weisheit, auf der ich baue, dann kann ich beruhigt sagen, ja, die Kritik, die du jetzt angebracht hast, das war wahrscheinlich richtig. Ich muss schauen, was auf meiner Plattform nicht in Ordnung ist. Da ist bestimmt irgendwas schiefgelaufen. Ich muss das reparieren. Und wenn wir genauer gucken, dann werde ich da bestimmt noch andere Sachen finden, die auch noch repariert werden müssen. Und so kann ich, wenn ich sicher auf den Säulen stehe, so kann ich es lernen, Kritik anzunehmen, ohne verletzt zu sein. Weil Christus ist meine letzte Sicherheit. Ich weiß, egal wie es stürmt, egal was auf mich zukommt, die Säulen, sie stehen und wir können dort reparieren. Eine letzte Frage möchte ich noch anbringen, weil ich denke, dass sie hier beim Apostel Paulus auch mitschwingt. Was würde passieren, wenn die Gemeinde in Korinth, Klammer auf, die Gemeinde in Lichtenau, Klammer zu, damit beginnen würde, sich zuerst um die letzten Dinge, also um die Säulen zu kümmern, nämlich zuerst in Christus zu sein und dann an den Säulen bauen. Sich um stabile Säulen sorgen, um auf diesen Säulen eine Plattform zu bauen, die alle unsere Lebensbereiche betrifft. Ich denke, es würde dann deutlicher werden, in Korinth und auch in Lichtenau, was wahres, echtes Christsein ist. Sich im Herrn rühmen, anstatt vor Gott im Fleisch sich zu rühmen. Das haben wir ja im Text gesehen. Die Gemeinde könnte viel stärker ein sicherer Ort werden, indem sie die Parteiungen aufgibt und sich gemeinsam darauf ausrichtet, auf dieser Plattform zu sein und dort zu bauen. Die Familien würden Stabilität aus dem Glauben an Christus haben. Sie wären damit nicht überfordert, die Stabilität aus sich selbst zu haben. Das kann eine Familie nicht leisten. Sie können sich Schritt für Schritt dann daran machen, wenn die Säulen stehen, einzelne Fehlfunktionen in den Beziehungen auszuräumen, wenn man an der Säule sicher befestigt ist. Die Motivation zum Dienst wäre viel stärker ausgeprägt und gegen Entmutigung gewappnet, wenn ich auf den Säulen stehe. Ich würde mich dann fragen, diene ich Gott in der Gemeinde, weil ich auf den Säulen stehe? Ist mein Dienst darauf ausgerichtet, zur Erbauung und zur Hilfe der Gemeinde zu wirken? In meinem Beruf und in meiner Karriere und in meiner Freizeit könnte ich, wenn ich auf den Säulen stehe, die Prioritätenliste meines Lebens besser einordnen. Ich könnte ein Leben führen, das seine Zuversicht und Erfüllung in Jesus findet. Vielleicht fragst du dich, wie sicher kannst du sein, dass Jesus Christus oder dass du in Christus Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung wirklich auch besitzt. Dass du das nicht nur denkst, sondern auch wirklich auch hast. Als Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus dieses ganz ernste Gespräch führte, hat er ihm gesagt, dass ein Mensch von neuem geboren werden muss, um in das Reich Gottes zu kommen. Also Jesus hat hier auch erst wieder an den Säulen begonnen. Er hat nicht gesagt, was er so alles im Alltag ändern muss, erstmal bevor die Säulen kommen, sondern die Säulen müssen erst klar sein, von neuem geboren zu werden. Nikodemus, er versteht das zuerst wörtlich und fragt, wie kann das denn sein? Ich bin schon alt, ich kann auch nicht in meine Mutter zurück neu geboren werden. Das irgendwie funktioniert das doch nicht. Ja, Jesus muss ihm das nochmal erklären. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Johannes 3, Vers 5 und 6. Damit macht Jesus klar, dass es sich um eine geistliche Wiedergeburt handelt. Eine innere geistliche Erneuerung durch den Heiligen Geist und natürlich nicht um eine physische neue Geburt. Das bedeutet, ein Mensch bekommt ein neues Herz, eine neue Ausrichtung, eine lebendige Beziehung zu Gott. Und das passiert nicht aus der eigenen Leistung, sondern durch Gottes Wirken, durch den Heiligen Geist. Und dann steht ja die Frage, kann man das heute auch erleben oder ging das nur damals? Nein, man kann das heute auch erleben. Und was muss man dann dafür tun? Ich denke, drei Dinge wären da ganz wichtig. Ich muss erkennen, dass ich Gott brauche, um diese Dinge in der Säule zu haben. Alle Menschen leben nämlich getrennt von Gott, sagt die Bibel, auch wenn sie religiös sind. Die Wiedergeburt beginnt mit dem Bewusstsein, ich brauche Vergebung meiner Schuld und eine echte Verbindung zu Gott. Zweitens, ich muss an Jesus als den Sohn Gottes glauben und ihm vertrauen. Wer an Jesus glaubt, also sich selbst und sein Leben ihm anvertraut, empfängt ein neues, ewiges Leben. Johannes 3, Vers 16, der sehr bekannt ist, da sagt Jesus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Drittens, ich muss eine Lebensumkehr vollziehen und Jesus einladen, in mein Leben zu kommen. Das bedeutet, sich von einem Leben ohne Gott abzuwenden und Jesus bewusst in sein Leben aufnehmen. Das kann man dann in einem Gebet tun. Es kommt dabei nicht auf die genauen Worte an, die man dabei sagt, ob das passiert oder nicht, sondern es kommt auf diese ehrliche Haltung an, dass man das wirklich will in seinem Herzen. In diesem Moment beginnt der Heilige Geist zu wirken und das Herz des Menschen wird innerlich verändert und dadurch verändert sich dann auch das Verhalten nach außen. Da passiert auf der Plattform dann auch wieder was und man merkt es, die Menschen um dich herum und du selbst merkst das, dass etwas passiert ist. Ein neues Leben beginnt, die roten Säulen stehen. Nun kann der grüne Bereich eben der Plattform verändert und repariert werden. Und dieser Prozess, der läuft dann ein ganzes Leben lang, bis Jesus wiederkommt. Wir wollen heute das Abendmahl feiern. Das ist auch so eine Situation, in die wir kommen, wenn wir das Mahl des Herrn feiern. Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen, wo wir sehr stark an den Säulen wieder arbeiten. Wo wir uns bewusst machen, worauf stehen wir eigentlich? Worauf steht mein Glaube? Sind die Säulen, auf denen ich stehe, tatsächlich stabil? Es ist ähnlich, wir feiern ja auch noch eine Taufe in diesem Monat. Da kümmert man sich auch sehr, sehr stark um diese Säulen des Glaubens. Und es ist gut, wenn wir gerade beim Abendmahl feiern, immer neu dahin zurückkommen und sagen, bin ich tatsächlich noch festgegründet auf Christus? Bin ich in Christus, damit ich auf der grünen Plattform gut weiterbauen kann? Jesus meines Lebens feste Sicherheit. Die Frage am Anfang der Predigt war, ist das nur eine fromme Floskel oder trägt diese Aussage auch im Alltag? Wir haben heute versucht, uns diesen Fragen etwas anzunähern und ich hoffe, dass sich einige Türen gezeigt haben, bei denen es sich lohnt, sie weiter zu öffnen und genauer dahinter zu schauen. Amen.